Dieser Podcast wird präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Sie hat einen Rückfall mit Jeremiah, wird schwanger, aber sie kommt trotzdem mit Conrad zusammen und sie ziehen zusammen das Kind von Jeremiah und Belly groß.
Bitte nicht.
You heard it here first.
Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen mit einer Sonderfolge, weil heute ist weder Fabian noch Lisa am Start, nur ich, Laura. Und ich habe hier zwei Gästinnen, und zwar Esther. Hallo Esther.
Hallo.
Und Evelyn. Hallo Evelyn.
Hi.
Esther, wo genau findet man dich denn online? Du bist ja Redakteurin bei Moviepilot und du bist auch bei Streamgestöber. Ich kann das gar nicht aussprechen.
Das ist ein bewusster Zungenbrecher, den man erstmal lernen muss. Streamgestöber ist der Podcast von Moviepilot und den leite ich seit einer Weile schon mit meinem Kollegen Max. Da beschäftigen wir uns mit allen Dingen, die irgendwie mit der Streamingwelt zu tun haben. Natürlich viel auch mit Serien. Und deshalb umso schöner, dass ich heute hier sein kann.
Und wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Episode zusammen aufgenommen, nämlich über Buffy. Ja,
das ist richtig. Da haben wir viel Fangefühle rausgeholt.
Auf jeden Fall. Ist auch schon ein bisschen was her, ne? Ist so 2 Jahre her.
Hätte ich jetzt auch geschätzt, ja.
Und Evelyn, wir kennen uns ja seit Ewigkeiten. Mhm. Seit, ich weiß gar nicht genau, wann haben wir uns kennengelernt? Seit vor 10 Jahren oder so, ne?
Ich glaube, 2017 war es.
Noch nicht ganz 10 Jahre. Aber
nee, noch nicht ganz, aber knapp. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht.
Wo findet man dich denn online? Was machst du denn so?
Man findet mich hauptsächlich auf Instagram und TikTok, denn ich bin Content-Creatorin. Keine wirklich große, aber ich habe trotzdem schon eine kleine Community aufgebaut und mag es sehr gerne einfach, meinen Alltag zu teilen auf Social Media.
Sehr cool. Wir packen auf jeden Fall alle relevanten Links unten in die Shownotes. Dann könnt ihr mal auschecken, wo ihr die beiden dann eben auch findet. Und der Grund, warum die beiden heute hier sind, ist, wir müssen über The Summer I Turned Pretty oder Der Sommer, als ich schön wurde, sprechen. Und ihr beiden seid die Expertin, die ich dazu finden konnte, weil nämlich Fabian und Lisa haben das nicht geguckt. Könnt ihr euch das vorstellen?
Überhaupt nicht. Wie kann man diese Serie nicht geschaut haben?
Das ist bei uns in der Redaktion aber auch so. Es gibt halt inzwischen so viele Serien, dass man bei einem bestimmten Genre vielleicht sagt, okay, wenn es mir nicht sofort zusagt, lasse ich es weg. Auch wenn es eine Riesensache natürlich ist. Insofern, bei uns bei Pilot, zumindest ich gucke es mit Begeisterung.
Aber war das so, dass ein paar Leute das angefangen haben und nicht weitergeguckt haben?
Gute Frage. Also ich glaube, ein paar haben reingeschaut, aber die meisten haben schon von Anfang an gesagt, es gibt so viel anderes.
Bei mir, bei meinen Freunden war es nämlich so, dass wirklich zwei gesagt haben, sie haben die erste Folge geschaut von der ersten Staffel und dann hatten sie keine Lust mehr. Und dann habe ich denen gesagt, nein, ihr müsst weiterschauen. Und dann haben sie weitergeschaut und danach haben sie mir geschrieben, oh mein Gott, zum Glück hast du mir gesagt, dass ich weiterschauen muss.
Also das gilt auch an euch da alle draußen, falls ihr den Start gemacht habt und nur die ersten 20 Minuten geguckt habt. Vielleicht schaut ihr nochmal rein. Wir sind natürlich in einem Themenfeld, was jetzt gar nicht mal unbedingt unsere klassische Audience auf dem YouTube-Kanal so sehr beschäftigt. Deshalb wird das ganz interessant. Auf der anderen Seite haben Lisa und ich auch mal, glaube ich, einen 3-Stunden-Epos über Bridgerton gemacht, was auch Leute bis zum Ende gehört haben. Also ich weiß ganz genau, die Leute beschäftigen sich da draußen damit. Und wir dachten, okay, wir müssen auf jeden Fall das jetzt mal besprechen, unter anderem deshalb, weil ja jetzt die 3. Staffel zu Ende ist und die Ankündigung rausgekommen ist, dass jetzt noch ein Film folgt. Das heißt, das Ganze findet jetzt unter der Prämisse statt, was haben wir aus den 3 Staffeln gelernt und was erwarten wir eigentlich vom Film? Aber erstmal eine Frage an euch. Also hattet ihr eigentlich als Teenagerin, hattet ihr da so einen Ort, so wie dieses Sommerhaus? Also es muss ja jetzt, also ich glaube, keiner von uns hatte so ein krasses Haus, wo man jeden Sommer hingefahren ist. Aber hattet ihr sowas, so ein Äquivalent irgendwie?
Meine Familie hatte ein Sommerhaus, das aus Stoff bestand und das wurde dann immer hinten ins Auto geladen. Dann sind wir überall mit unserem Zelt hingefahren.
Okay, ja, dann das kenne ich. Das hat meine Familie auch gehabt.
Es war also immer das gleiche Haus, wenn man so will, aber es war immer ein unterschiedlicher Ort, was ja auch nicht schlecht ist.
Ja, ist auch schön. Und Evelyn, bei dir, hattest du so einen Ort?
Also als Teenagerin eigentlich nicht, sonst würde es halt ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar ist meine Mama aus Argentinien und als wir Kinder waren, sind wir halt immer jeden Sommer also wenn in Argentinien Sommer ist, weil hier ist ja dann Winter, sind wir nach Argentinien gegangen zu meiner Tante und meinem Onkel und haben da den Sommer verbracht. Aber als Teenagerin, da war die Zeit dann leider schon vorbei.
Okay, schade.
War das auch so ein schönes Haus am Strand irgendwo in Meernähe?
Leider nicht, aber ein Haus mit Pool.
Immerhin.
Okay. Immerhin, genau.
Pool ist auch schön. Schon mal was wert. Vor allen Dingen, wenn man dann nachts seine Bahnen noch schwimmen möchte.
Oh ja, das stimmt. Das habe ich als Kind nicht gemacht, das hat meine Mutter nicht erlaubt, aber...
Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja. Ich hatte tatsächlich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke oder auch eher Kindheit als Teenagerjahre, wir hatten, also ich bin halt auf dem Dorf groß geworden und wir hatten im Sommer immer in den Feldern so Höhlen. Wisst ihr, wenn man so ein Feld reinläuft, in so ein Weizenfeld und dann kann man dann halt so eine Höhle platt treten.
Ja.
Und dann, also es ist halt keine Höhle, weil es halt in dem Sinne.
Deine eigenen Kornkreise quasi.
Genau. Wir hatten die eigenen Kornkreise in Hessen.
Klingt voll schön.
Aber das ist für mich so eine totale Core-Memory, wenn ich irgendwie so an Kindheit denke.
Voll schön.
Okay, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt erstmal zu ein bisschen Werbung. Vielleicht hört ihr diesen Podcast gerade auf eurem Handy und genau das könntet ihr bald auf dem neuen iPhone tun, denn ihr könnt das iPhone 17 Pro und weitere Modelle jetzt im Vodafone Shop bestellen. Und zwar für nur 1 Euro Einmalpreis im Tarif Gigamobil M. Das 17 Pro ist das leistungsstärkste iPhone aller Zeiten und der A19 Pro Chip liefert die Power für alles, was ihr auf dem iPhone macht. Die Batterielaufzeit ist nochmal auf einem völlig neuen Level und wenn ihr gerne filmt, könnt ihr das jetzt mit einer 48 Megapixel Rückkamera machen. Im Vodafone Shop sind natürlich auch das iPhone 17 Pro Max, das iPhone 17 und das neue iPhone Air erhältlich. Alle iPhone 17 Modelle bietet Vodafone für einen Einmalpreis von 1 Euro zuzüglich monatlicher Kosten für Tarif- und Smartphone-Rate an. Dabei entscheidet ihr, über welchen Zeitraum ihr das Smartphone finanzieren wollt. 12, 24 oder 36 Monate. Außerdem könnt ihr euch gleich eine Vodafone 5 Jahre Herstellergarantie und den kostenlosen Akkutausch sichern. Mehr Infos findet ihr unter dem Link in den Shownotes. Okay, zurück in den Podcast. Erstmal wollte ich mal abfragen, wir haben das ja jetzt alle geschaut, aber was ist denn jetzt eigentlich so ungefähr der Grad eures Fandoms? Wie verrückt werdet ihr, wenn man das Wort Summer I Turned Pretty ausspricht? Evelyn, maybe, fängst du mal an.
Also Laura und ich haben ja schon ein bisschen geschrieben gehabt, während die Folgen rausgekommen sind. Ich bin tatsächlich ein großer Fan. Ich bin auch sehr gerne auf TikTok unterwegs und habe mir immer nach jeder Folge alle Videos angeschaut und die Kommentare dazu. Und es ist tatsächlich aber auch eine schöne Erfahrung gewesen, auch mit Menschen, die man nicht kennt, aus den USA oder von wo auch immer, mit denen zu schreiben, sich auszutauschen. Also ich würde schon sagen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan bin.
Und hast du die Bücher auch gelesen?
Die Bücher habe ich auch gelesen, genau. Ich glaube, das erste Buch 2020 oder 2021 gelesen. Ich meine, die erste Staffel ist auch 2021 rausgekommen, richtig?
Ich glaube schon, ja. Moment.
Ich glaube schon.
22?
Ja,
2022.
Ja, ja.
Dann habe ich wahrscheinlich ein Jahr davor die Bücher gelesen gehabt. Und ich habe tatsächlich das dritte Buch nochmal dieses Jahr gelesen, bevor die dritte Staffel rausgekommen ist.
Ja.
Um einfach nochmal zu verstehen und zu wissen, okay, was passiert im Buch und was kann man sich von der Serie erhoffen ein bisschen.
Mhm. Okay.
Sehr gut, dann können wir uns mit allen unseren Fragen hier an dich wenden, denn ich habe die Bücher zwar auch gelesen, aber es ist lange her. Mhm. Witzigerweise alle im Sommer, bevor die Serie rauskam, also 2022, da war ich im Sommerurlaub und brauchte irgendwie so eine schöne, leichte Lektüre, wo man sich jetzt nicht irgendwie groß reinknien muss. Und da war das eigentlich die ideale Trilogie. Und weil ich vorher schon die Bücher To All the Boys von Jenny Han gelesen hatte, dachte ich, okay, dann nehme ich die jetzt auch noch mit. Die kann man ja so mal schnell wegatmen beim Lesen, bei der Lektüre. Und ja, dann ging es für mich sozusagen direkt aus der Lektüre in die erste Staffel.
Und du bist grundsätzlich Jenny Han-Fan? Also hast du auch die anderen Bücher gelesen und alle Filme und Serien geguckt, oder?
Also, ja, Fan weiß ich nicht, aber ich mag sie ganz gerne als Autorin. Sie hat einen schönen Schreibstil, der mir gefällt. Und wenn man mal was Angenehmes braucht, um sich da reinzulegen, dann, ich glaube, ich hatte zuerst den ersten Netflix-Film geguckt und dachte, das klingt ja interessant, will ich wissen, wie es weitergeht, hatte ich erstmal die Trilogie beendet. Und als dann klar wurde, dass Amazon so ein bisschen, ja, Konkurrenzprojekt, sage ich mal, zu Netflix macht, indem sich die andere Buchreihe schnappt, dachte ich, dann kann ich sie auch mal vorher lesen.
Okay. Ich habe die Bücher tatsächlich auch gelesen, nachdem ich die erste Staffel gesehen hatte. Habe ich die, ich weiß gar nicht, ob ich die ein- oder zweimal, ich glaube nur einmal gelesen, irgendwann 22, 23 so in dem Dreh. Okay, aber wir lernen, wir sind auf jeden Fall also sehr tief eingestiegen, das ist schon mal gut.
Ja.
Und also ich hatte ja schon mal in angerissen, ne, im Vorgespräch. Was glaubt ihr denn? Weil ich glaube, gerade Evelyn, irgendwie, wenn du so auf Social guckst, gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Beweggründe, warum man diese Serie so suchtet. Ne? Ist es eher so ein Guilty Pleasure? Ist es auch für dich eher ein Guilty Pleasure? Oder ist es irgendwie tatsächlich irgendwie was, wo man sagt, okay, ich finde da auch was Echtes, Reales drin? Oder das ist jetzt meine steile These, ist es am Ende des Tages eventuell auch einfach nur eine Meme-Vorlage?
Also ich kann ja nur von meiner persönlichen Meinung als großer Fan sprechen. Und ich würde es jetzt als Guilty Pleasure bezeichnen, weil ich kann mich auch noch sehr, sehr stark daran erinnern, als ich die erste Staffel gesehen habe, dass vieles hat mich einfach so beeindruckt, wie sie es gefilmt haben, wie das Haus ausschaut, dass alles einfach so friedlich und harmonisch und einfach, es war einfach schön anzuschauen. Und ja, kommen wir zu den beiden Jungs, die natürlich auch nicht unattraktiv sind. Und für mich ist es halt einfach, es ist einfach eine schöne Serie, die man sich einfach anschauen kann, ohne nachzudenken. So war es zumindest am Anfang für mich. Und deswegen, das war, glaube ich, das, was mich dann so gecatcht hat, wo ich dann auch gesagt habe, das ist so ein Guilty Pleasure für mich. Das macht Spaß, mir das anzuschauen.
Und wenn du sagst, am Anfang, hat sich das irgendwie verändert?
Ich würde sagen, es hat sich zur dritten Staffel hin verändert, weil dann natürlich die ganze Geschichte sich entwickelt hat. Und die dritte Staffel schon sehr, wie soll ich sagen, sehr konfliktreich war. Und die erste, also wenn man jetzt die beiden Staffeln vergleicht, die erste mit der dritten, war die erste ja schon sehr eher ruhiger und eher so, man schaut sich das alles an, man schaut sich die Charaktere an, man lernt sie erst kennen und in der dritten Staffel hat sich das ja alles so ein bisschen, ja, genau.
Wurde es ein bisschen dramatisch?
Ja, ein bisschen
wobei
viel dramatisch
ist ja die,
vielleicht.
Wobei es ja die Dramatik teilweise auch schon in Staffel 1 gab, wenn man jetzt an die Krankheit von Susanna denkt, die ja
das
einfach
stimmt.
Auch so ein Thema war, was noch ein bisschen weg von der Romantik, sage ich mal, noch ein weiteres Thema reinbrachte. Ja.
Das stimmt, ja. Aber ich glaube dann in der dritten Staffel mit der Hochzeit und allem drum und dran, mit dem Love Triangle, dass es sich einfach alles sehr zugespitzt hat.
Ja. Esther, wie ist es bei dir? Ist es Guilty Pleasure auch? Oder?
Ich muss dazu sagen, ich mag das Wort Guilty Pleasure nicht so gerne. Einfach, weil es suggeriert, ich muss mich für was schämen, was ich mag. Mhm. Und das, da stelle ich mich eigentlich dagegen. Warum muss ich mich dafür schämen, wenn ich gerne mal eine Romantikserie schaue? Mhm. Männer, sage ich mal, wenn man es jetzt ganz stereotyp betrachtet, schämen sich auch nicht dafür, Actionfilme zu gucken. Und die haben jetzt auch nicht immer so den Mehrwert, wo man sagt, boah, da habe ich jetzt gesellschaftlich was gelernt oder so.
Ich würde es aber tatsächlich dahin extenden. Für mich ist Fast and Furious eine Guilty Pleasure.
Okay. Also ich will mich einfach nicht dafür schuldig fühlen, dass ich diese Serie gerne gucke, würde ich damit nur sagen. Mhm. Aber ich würde mich durchaus auch Evelyn anschließen, dass es einfach eine Serie ist, die mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich sie gucke. Mhm. Also ich weiß immer, wenn der Mittwoch oder so da war, ach, jetzt gibt's wieder eine neue Folge, der Sommer, als ich schön würde, da kann ich mal wieder einfach mich hinsetzen und Spaß und Freude dran haben, auch wenn es natürlich dramatische Szenen und sowas geben kann. Aber ist jetzt nicht, dass ich, weiß ich nicht, parallel habe ich Alien Earth geguckt, das war ein ganz anderes Seherlebnis.
Ja.
Insofern, ja, will ich auch einfach Serien haben, die mich einhüllen wie so eine warme Decke und mir sagen, so kann Serien gucken auch sein.
Mhm, okay. Und also habt ihr das immer wöchentlich dann tatsächlich geguckt oder also immer auf die neue Folge gewartet oder habt ihr das dann, machen ja auch manche Leute, dass sie dann halt abwarten und dann halt einfach irgendwie bingen, so als
ich habe gar keine Geduld dafür. Also ich war um Punkt 9 Uhr, habe ich diese Serie geschaut. Jeden Mittwoch.
9 Uhr morgens?
9 Uhr morgens.
Ja, okay. Das mache ich ja immer nur bei House of the Dragon und so.
Ja. Das ging in meinem Arbeitsleben nicht, aber spannend, ja.
Okay. Ja, krass. Und bei dir ist Esther auch immer direkt am ersten
also,
Tag, Mittwochabends.
Wenn ich es geschafft habe, Mittwochabend, manchmal hat man ja doch was vor, dann fällt ein oder zwei Tage erst später, aber wie sich das halt ergab. Also schon in der Woche dann, wo die neue Folge rauskam, auf jeden Fall.
Mm, okay.
Bei dir, Laura?
Ich hatte ein Riesenproblem in der dritten Staffel und ich musste dann irgendwann aufhören zu schauen. Dann auch Evelyn geschrieben und war dann so, ich schaff's gerade einfach nicht mehr. Mir wird das mit Social Media gerade alles zu viel und zu wild und ich muss da einen Schritt zurücktreten und erstmal abwarten, bis alles raus ist und dann alles in einem gucken, wenn ich wieder nur bei mir bin, weil ich fand, das ist mir alles zu laut gewesen auf einmal auf Social. Da können wir aber gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, wann hast du alles fertig geschaut? Erst vor so einer Woche oder zwei, richtig?
Genau, als die letzte Folge dann rausgekommen war, ich glaube an dem Wochenende, habe ich dann alles irgendwie an einem irgendwie durchgeguckt. Und ich glaube, ich hatte aufgehört bei der dritten oder vierten Folge. Das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich pack's nicht mehr. bringt mich auch direkt zu der nächsten Frage. Gibt's bei euch, also bei mir ist es definitiv so, hattet ihr eine Lieblingsstaffel?
Ich würde sagen, schon die erste bei mir noch. Aber das liegt daran, dass ich einfach so ein Expositionsfan bin. Ich mag das, wenn erstmal alles eingeführt wird und man alle kennenlernen muss und vielleicht noch nicht so richtig weiß, wo man sie einordnen soll. Insofern, ja, war es bei mir die erste.
Ja, bei mir nämlich auch. Bei dir, Evelyn?
Ja, also ich würde auch sagen, dass die erste schon die beste war. Oder genau, was Est auch gerade gesagt hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die zweite meine nicht Lieblingsstaffel ist, also sie ist auf jeden Fall ganz weit unten, die hat mir überhaupt nicht gefallen, aber ich finde die dritte Staffel, also so wie es dann auch alles geendet ist, hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen.
Ja. Also ich glaube, das war dann für mich auch so, ne, als ich das dann in einem gucken konnte, war es für mich halt einfacher zu ertragen, weil ich fand das dann halt einfach mit den Unterbrechungen irgendwie hat für mich nicht so richtig funktioniert, aber ich würde mich Esther zu 100% anschließen. Ich fand die erste Staffel einfach mega, also für mich war die so total magisch, weil ich bin da so
ein gutes Wort.
Ja, ich bin da so durch Zufall drüber gestolpert und hatte das dann irgendwie so auf Amazon gesehen und war dann so, oh, das ist wirklich wie so eine Kuscheldecke. Und ich glaube, das hatte für mich auch viel damit zu tun, dass natürlich da irgendwie noch die ganze Geschichte irgendwie von den Müttern irgendwie so präsent war, ne, mit Susanna und Laurel. Und für mich waren das immer so, ich meine, gut, das hat vielleicht auch natürlich was mit dem Alter zu tun. Das waren für mich aber immer die interessantesten Charaktere. Ich wollte diese ganze Sache, wenn sie dann halt zusammen trinken gehen, ist einfach so Peak für mich gewesen irgendwie. Und überhaupt diese ganze Freundschaft zwischen den beiden und wie sich das dann halt irgendwie, wie sich das dann irgendwie um die Familie so rumgespannt hat, das war für mich das, warum ich, glaube ich, am Ende dran geblieben bin. Ich war gar nicht so. Normalerweise, ich gucke auch Teenager-Romanzen gerne, aber in dem Fall fand ich das schon von Anfang an teilweise so ein bisschen, was passiert hier? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde.
Und das finde ich an der Serie eben auch schön, dass sie die Nebencharaktere wirklich denen auch ein Profil geben können, was ja die Bücher längst nicht so ausloten konnten.
Also auf jeden Fall.
Und Taylor Liebesgeschichte, die ist überhaupt nicht drin in den Büchern, insofern. Ja. Schön, dass man auch den Mütterfiguren Platz gibt und nicht nur so
vielleicht
eine
vielleicht wird es ja ein Spin-off geben von Susanna und Laurel, wer weiß.
Ja, habe ich auch schon diverse Gerüchte drüber gelesen. Und ich so dachte, wir brauchen auf jeden Fall die Vorgeschichte von den beiden, wie die beiden sich kennengelernt haben am College und so. Habt ihr denn Lieblingscharaktere, wo wir jetzt schon gerade dabei sind?
Also es ist, glaube ich, ganz einfach standardmäßig, glaube ich, weil ich durch die Bücher auch vorgeprägt bin, Conrad will ich immer sehen. Deshalb war das bei mir auch immer so, es muss in diese eine Richtung laufen. Lass Jeremiah in Ruhe. Aber wenn man jetzt direkt auf die Serie schaut, finde ich sehr angenehm, dass mir Taylor immer besser nahegelegt wurde, weil in den Büchern fand ich sie irgendwie doch recht oberflächlich oder so, dachte ich so, ja, die Freundin, mit der sie sich irgendwie auseinanderlebt. Und hier haben sie ihr nochmal wirklich geschafft, irgendwie eine Persönlichkeit zu geben, wo ich dachte, ah, kann man hier sie nochmal neu entdecken. Das hat mir gefallen.
Ja, Evelyn?
Ich kann mich Esther nur anschließen. Also mein Charakter ist auf jeden Fall Conrad. Auch aus dem Grund, weil man bei ihm so eine starke Entwicklung sieht über die ganzen Staffeln und wie er sich jetzt auch in der dritten Staffel entwickelt hat. Und es ist einfach schön zu sehen, wie auch ein Mann über seine Gefühle irgendwann sprechen kann, in Therapie geht, sich seinen Gefühlen bewusst wird. Und das war, glaube ich, so das, was mich auch sehr gecatcht hat an der Serie.
Okay, interessant.
Was sagst du, Laura?
Also ich bin absolut Team Taylor. Das ist für mich die Einzige, die Wahrheit spricht in dieser Serie. Die droppt einfach die Truth-Bombs hier und rechts und links. Denise hat es mir dann irgendwann auch angetan.
Ja, das stimmt. Ja, die war auch super. Ja.
Die war einfach irgendwie, also die hat mich wirklich überrascht teilweise mit dem, wie sie dann so reagiert hat, was sie gesagt hat. Das konnten die anderen selten. Ich finde es halt so interessant, dass ihr natürlich, also dass ihr Conrad nennt, weil ja eigentlich die Protagonistin Belly ist.
Ja. Ich mag sie trotzdem gerne. Es ist immer so, ja, die Hauptfigur als Lieblingsfigur zu haben, ist so Standard irgendwie. Machen die wenigsten. Aber ich habe nichts gegen sie. Also ich finde es zum Beispiel auch gut, dass sie in der Serie sich dafür entschieden haben, weil ja Jenny Han auch asiatischstämmige Amerikanerin ist, sie auch so zu zeichnen. Das ist ja in der Buchvorlage noch längst nicht so gewesen. Also wenn man sich ja die Cover mal anguckt, da sind einfach weiße Menschen drauf und dann ist gut.
Ja.
Insofern da ein bisschen mehr Diversität reinzubringen, das fand ich schon super. Und ich finde auch, sie hat eine gewisse Aura von diesem verträumten Mädchen, was so in den Sommer stolpert und sich erstmal selbst entdecken muss. Das gerade in den ersten Staffeln bringt sie das eigentlich ganz gut rüber.
Ja. Ich finde auch schon, dass sie mit Lola Tang eine gute Besetzung gemacht haben. Also es gibt viele, die auf TikTok sagen, sie ist die falsche Person dafür gewesen, sie kann nicht schauspielern, aber ich bin überhaupt nicht der Meinung. Also ich finde eigentlich, dass sie das sehr gut gemacht hat in jeder Staffel.
Wow, da hätte ich ja, also ich finde die beiden Jungs richtig schlecht, teilweise schauspielerisch.
Echt?
Ja. Ich sehe da, wie die Schrauben im Kopf sich drehen und was man jetzt als nächstes macht und welcher Satz jetzt geliefert werden muss, das sehe ich bei beiden. Also noch mehr wahrscheinlich bei Gavin Casaleño, aber bei Chris Briney auch definitiv. Das ist nicht mein Lieblingsschauspieler.
Ich finde tatsächlich, dass er sehr gut ist. Da gehen, glaube ich, die Meinungen auseinander. Also ich glaube, ich bin auch so fix auf dieser Serie gewesen, weil ich ihn so gut fand, wie er gespielt hat, wie er auch mit seinen Augen spielt, ohne viel sagen zu müssen. So, ich glaube, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander, was aber auch okay ist. Ich finde ihn sehr toll.
Ja, was ich glaube, sehr auch daran liegt, wie das Ganze geschrieben ist. Also ich will jetzt noch gar nicht unbedingt von Belly weg, weil ich finde es nämlich eigentlich ganz interessant, irgendwie nochmal über Belly ein bisschen mehr zu sprechen. Aber ich glaube, wenn du halt sagst, ne, mit seinen Augen irgendwie wieder gespielt wird, also ich glaube, was halt einfach extrem in dieser Serie irgendwie gezeichnet wird, ist dieses Yearning, dieses Schmachten. Das ist halt so dieses Mr. Darcy-Ding, ne? Also so der gequälte Mann, der halt irgendwie Gefühle hat und sich nicht irgendwie es nicht schafft, sich zu äußern und oh mein Gott, und er leidet so sehr und er kann es einfach nicht rüberbringen. Und das ist ja was gerade so in Romanzen, und die an Frauen gerichtet sind, ganz oft erzählt wird, ne? Und wo man auch nochmal natürlich einen Schritt zurücktreten könnte und fragen könnte, okay, warum ist das eigentlich so? Ist es so, dass wir in der patriarchalen Welt das zu wenig tatsächlich sehen oder dass man das vielleicht in der realen Welt irgendwie manchmal irgendwie auch übersieht? Und da bekommt man es halt irgendwie durch ein Close-up irgendwie so krass präsentiert. Und ich finde halt, also zum Beispiel, ich würde jetzt, also um mal wieder auf die Filmtheorie zurückzugehen, ne, es gibt ja im Film sowas heißt Kuleshov-Effekt, wo du ein Close-up nimmst von einem Menschen, der einfach nur schaut, und dann schneidest du das mit was anderem zusammen. Und das gleiche Close-up von dieser Person, wenn die Person dann mit einem Bett zusammengeschnitten wird, wird interpretiert als, oh, ich bin so müde. Und wenn du es aber mit einer Frau zusammenbringst, dann ist es so, oh, ich bin so, ich finde die Frau so attraktiv. Wenn du es mit einem Teller Suppe zusammenbringst, dann so, oh, ich habe so Hunger. Und ich würde behaupten, dass es bei Chris Briney tatsächlich sehr viele solche Einstellungen gibt, wo in deinem Kopf sehr, sehr viel irgendwie durch die Dramaturgie, durch die Erzählung dann eben auch passiert, wo eigentlich gar nicht so viel gemacht werden muss, schauspielerisch. Ohne das jetzt zu unterminieren, also weil ich meine, muss ja trotzdem den Blick halten können und trotzdem in dem Gefühl drin sein, so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man nur die Close-ups von Chris Briney nimmt, dass man auch einen ganz anderen Film zusammenschneiden könnte, wo er auf einmal ganz andere Attraktionen hat. Aber
die Magie des Mediums Film und Serie.
aber Belly, lass mal noch mal kurz über Belly reden, weil ich finde das so interessant. Ich hatte vor allen Dingen, also ich fand das in der ersten Staffel halt deshalb auch so schön, weil man Lola Tang so die Freiheit gegeben hat, tatsächlich quirky und weird zu sein. Und das ist ja total, also das ist es kommt immer mehr, aber das ist eigentlich in solchen Romantic-Sachen eher selten, weil du dann halt eine Protagonistin hast, die halt schon auch die natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, auf einem gewissen Eben perfekt ist. Und natürlich hat sie dann irgendwie, was weiß ich, ihre quirky Edges und so weiter und so fort. Aber ich finde, Belly ist gerade in den ersten zwei Staffeln teilweise echt auch ein bisschen tollpatschig und auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also sie act halt so an, sie ist nicht immer cool. So, Taylor ist die ganze Zeit cool.
Ja.
Aber Belly ist nicht cool.
Ja.
Und das mochte ich natürlich daran, dass ich so dachte, okay, das ist mal, das ich wird hier gerade irgendwie so ein bisschen anders erzählt und ich sehe ein bisschen was anderes. Ging es euch da auch so?
Da spielt ja auch die Erzählung, die ganze Erzählung mit diesem Sommerhaus mit rein, ne? Wir haben sie eher so als das schüchterne Mädchen, was vielleicht gerne mal ein Buch liest und nicht die extrovertierte, reiche Tochter, sondern sie ist ja mit ihrer Mutter auch eine, die nur in dieses Milieu, sage ich mal, reinkommt. Weshalb man dann nicht so was wie, wie hieß jetzt diese letzte, Solange wir Lügen-Serie hat, wo da nur irgendwelche schönen, reichen Menschen rumlaufen. Sondern sie einfach auch so als, vielleicht stellvertretend für uns als Zuschauerin in diese Welt kommt und uns da ein bisschen an der Hand nimmt und dann nicht perfekt sein muss.
Mhm. Ja. Und du, Evelyn, konntest du dich mit ihr identifizieren am Anfang?
Identifizieren würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, aber mir hat es auch auf jeden Fall sehr gefallen, wie sie gespielt hat und dass du auch, also das, was du gesagt hast, dass man ihr Freiraum gegeben hat, dass sie halt so ein bisschen quirky und so ein bisschen nicht cool ist. Das war auf jeden Fall etwas, glaube ich, auch was einem selbst dann auch zeigt, okay, man muss nicht immer cool sein, man muss nicht perfekt sein, was natürlich kein Mensch ist. Und ich mag sie auch als Charakter auf jeden Fall. Sie ist nicht mein Lieblingscharakter, aber ich mag sie. Und ich verstehe auch, es gibt ja auch sehr viel Hate auf Social Media, wo man auch gesagt hat, wie sie sich benommen hat und was weiß ich. Aber das würde ich auch nicht so unterschreiben. Also ich verstehe den Hate überhaupt nicht. Mhm. Und es auch bei ihr ist so schön, die Entwicklung auch bei ihr zu sehen.
Du meinst, wie sie sich benommen hat, weil sie zwischen den beiden Brüdern steht?
Genau, ein bisschen hin und her. Und nicht so genau, also halt nicht wirklich so eine richtige Meinung hatte, aber da finde ich auch so ein bisschen, welche Person im Teenager-Alter hat eine Meinung? Also man muss ja Sachen erleben, um zu wissen, wie man sich entscheidet oder was für Entscheidungen man im Leben fällt.
Ja.
Und da verstehe ich den Hate halt nicht.
Verstehe ich total. Ich glaube, ich hatte sehr viele Meinungen schon immer.
Ist auch gut.
Ich bin geboren und mit sehr vielen Meinungen direkt. Aber nee, also absolut das, was du sagst, ja, also klar, ne? Also man, es ist ja, das sind ja so transformative Jahre, ne? Also genau. Man kann die Persönlichkeit von einer 15-Jährigen mit einer 25-Jährigen nebeneinander legen und denkt sich so, okay, ist das eigentlich der gleiche Mensch? Und das sind ja genau diese Jahre, die diese Serie dann eben auch erzählt. Also deshalb. Ich finde es auch schwierig, die Grundprämisse des Films irgendwie oder der Serie irgendwie so in Frage zu stellen im Sinne von, okay, darf sie das? Weil, ja, sie darf das. Die Frage ist ja auch, und damit sind wir direkt bei meiner nächsten Frage, wie viel hat das dann überhaupt auch mit der ganzen Familiendynamik in der Familie Fischer zu tun, dass das passiert? Weil das finde ich ja eigentlich das Interessante, so wie uns das erzählt wird. Ich meine, seit der ersten Staffel, auch in den Büchern, wird ja immer erzählt, dieses Team Conrad versus Team Jeremiah ist in der Fischer-Familie schon angelegt, ne?
Also, auf jeden Fall.
Wo der Vater ganz klar Team Conrad ist und den immer vorhält als den Sohn, der halt was leistet, dem man vertrauen kann, der irgendwie auch so erzogen wird, irgendwie als der Träger von den ganzen Geheimnissen in der Familie. Und Jeremiah ist halt so ein bisschen der Unfug im Kopf hat, den sich nicht festlegen kann. Ganz übrigens auch irgendwie was ich ganz, ganz schwierig fand in der Serie, was sie geändert haben in der Serie im Vergleich zum Buch, ist, dass sie ihn bisexuell gemacht haben, aber es als Charaktertrait benutzt haben. Mhm. Und als Charaktertrait von, er kann sich nicht festlegen, fand ich in der ersten Staffel so, okay, wenn das jetzt nicht weitergeführt wird tatsächlich, finde ich das richtig schwierig, weil das halt auch sowas ist, wo gerade Bisexuelle ja ganz so oft drüber sprechen, dass es halt sowas ist, was ihnen halt so angehaftet wird, ne, dass sie, er kann sich halt nicht festlegen. Es fand ich nicht geil, dass das in der Serie so...
Nicht gut gelöst, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Zumal es einfach, es wirkt halt so, okay, im Buch gab es keine queeren Figuren in dem Sinne, deswegen haben wir jetzt mal eine mit reingebracht, wo es einfach war zu sagen, ja, er ist bisexuell und nicht heterosexuell. Und dann hat man so ein bisschen das gleiche Problem wie, du hast gerade schon Bridgerton erwähnt, wie bei Benedict Bridgerton, wo der einfach mal geguckt hat, was es noch so gibt, aber jetzt kommt seine Liebesgeschichte dann auch zu der Frau. Also da weiß man dann auch nicht so richtig, was sie damit bezwecken wollten.
Ja, absolut. Ich finde, also das wird dann als so ein Dramaturg Tool eingesetzt und dann wird es schwierig. Aber genau, also jetzt irgendwie bei der Familiendynamik und ich glaube, Susanna hat das auch nochmal gehabt, aber auf eine andere Ebene. Deshalb finde ich eigentlich dieses Ganze, dass Belly sich zwischen den zwei entscheiden muss, hat sehr, sehr viel damit zu tun, in welchem Umfeld sie auch groß geworden ist, wo ja auch Conrad immer glorifiziert worden ist, seit sie klein ist, als der Typ, so. Und wo sie dann in diese ganze Dynamik zwischen den beiden ja auch dann so reinfällt. Deshalb jetzt einfach nur zu sagen, Belly ist diejenige, die diese Rivalität da reingebracht hat, würde ich nicht unterschreiben. Ich würde behaupten, das war schon immer da.
Ja, Würdest du sagen, sie hat das also, wie du das interpretierst, bei den Eltern abgeguckt, dass er immer der Hochgeheiztere war und deswegen sie ihn auch begehrt hat? Ist das deine Theorie?
Nee, ich glaube nicht, ich würde nicht sagen, dass das meine Theorie ist. Ich glaube aber, dass es natürlich, dass es natürlich mit reinspielt, ein bisschen. Also, ich glaube,
Nee, alles gut, du kannst auch aussprechen.
Nee, ich glaube, in der dritten Staffel, diese ganzen Flashbacks, die haben mich wahnsinnig irritiert teilweise, weil es halt so sehr dieses. Also wie, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre alt bist, wie verliebt, also was ist Liebe da in dem Alter, ne? Also es ist ja nicht unbedingt das gleiche Gefühl, wie wenn du 16 bist und tatsächlich da auch irgendwie sexuelle Gefühle mit reinspielen. Wenn du halt 5 oder 6 bist, hat das ja sehr, sehr viel damit zu tun, wo du dich sicher fühlst.
Ja.
Und
zu wem du aufschaust, wen du irgendwie bewunderst, das kann ja auch ineinander übergehen, sag ich mal. Also hast du das ich habe das nicht so interpretiert, dass sie da schon irgendwelche romantischen Gefühle in dem Alter gehabt hätte, sondern eher so, er war die Person, die sich ihr zugewendet hat und wo sie dann irgendwie gesehen hat, mit dem würde ich gerne mehr machen oder der gibt mir Halt, wenn ich gerade mal irgendwie freidrehe. Ja.
Genau, und es wurde uns aber in der dritten Staffel als kontinuierliche Geschichte erzählt, die dann dazu führt, dass er ihre wahre Liebe ist.
Ja, also einfach für mich, also interessant, dass du das anscheinend, dass es dich gestört hat. Bei mir war es eher so, dass ich dachte, ja, sie kennen sich einfach schon so lange und das ist dann irgendwie ineinander übergegangen, dass man gesagt hat, sie muss ihre Gefühle mal zurückverfolgen, ja. Wo vielleicht das eine ins andere übergegangen ist. Aber ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Aber dann ist, finde ich, die Frage legitim, wie viel davon spielt dann die Familiendynamik genau da rein?
Und hat es nicht auch sehr, sehr viel damit zu tun mit der Konversation, die sie dann in Paris hatten bei sich im Zimmer? Das war ja genau das, dass das sowas, also diese Konversation gab es ja auch gar nicht im Buch, das haben sie ja dann in die Serie mit reingenommen. Und diese Konversation war die wichtigste aus allen Staffeln, würde ich jetzt sagen, weil sie genau das sagt, warum liebst du mich überhaupt? Liebst du mich, weil deine Mutter es dir eingeredet hat, all die Jahre über? Das war ja so das Wichtigste, irgendwie das aufzuklären und dass er auch sehr überrascht war und überhaupt nicht verstanden hat, aus welcher Ecke jetzt sie mit diesem Gedanken kommt.
Ja, so, aber ich fand es so interessant, dass sie ihm die Frage stellt, weil ich glaube, sie sollte sich selbst auch die Frage stellen und sie hat sich nicht gestellt.
Ja, das stimmt auch.
Und das bringt mich wieder zu dem Punkt, ist Belly tatsächlich die Protagonistin von der Serie? Weil ich glaube nämlich, also wenn du jetzt dramaturgisch mal drüber nachdenkst, weil du, Evelyn, du hast ja am Anfang schon gesagt, ne, Conrad hat total die Entwicklung hingelegt und normalerweise kann man daran immer Protagonisten ausmachen. Ne? Da ist ein Protagonist, was lernt, das, was im zweiten Akt dann irgendwie erlernt wird, was dann im dritten Akt angewendet wird, wo man dann Verhaltensmuster ändert, um anders zum Ziel zu kommen. Und ich würde behaupten,
dass Conrad eher der Protagonist ist.
Ja.
Ich bin auch, glaube ich, deiner Meinung. Ich weiß noch, als Jenny Hahn, als der zweite Trailer rauskam, dass sie dann nach Paris geht, hat Jenny Hahn eine Instagram-Story gepostet mit Lola Tang und hat dazu geschrieben, vergesst nicht, wer die Hauptrolle ist in der Serie. Und super viele, es gab, ich bin ja, wie gesagt, sehr drin in den Kommentaren und alles Mögliche. Super viele haben auch geschrieben, wie kann es denn sein, dass sie dann die Hauptrolle ist, wenn man bei Conrad die ganze Entwicklung sieht und bei Belly irgendwie nicht so wirklich.
Ja.
So, das stimmt schon, auf jeden Fall.
Ich find's halt so interessant, weil es ist natürlich erstmal eine Serie, die sich ja vor allen Dingen auch von den Büchern her an junge Frauen richtet, ne? Also es gehört ja zu dem ganzen Genre Young Adult, also Jugendlichenromane. Und ich frage mich dann schon, und ich frage mich das natürlich irgendwie als ältere Frau, was lernt man denn jetzt als junge Frau aus dieser Serie? Und das lässt bei mir schon ein Fragezeichen hin. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein ungutes Gefühl hinterlässt, weil ich glaube, dafür hat die Serie am Ende auch nochmal so einen Turn genommen. Aber es hinterlässt bei mir schon auf jeden Fall ein Fragezeichen.
Also ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht und auch Gedanken drüber gemacht, was Jenny Hahn möchte, was wir aus dieser Serie mitnehmen. Und ich habe zumindest ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach als Person sehr hopeless romantic ist. So waren auch die Bücher schon. Es ging ja irgendwie nicht wirklich immer um Belly und wie sie jetzt erwachsen wird, sondern schon eher um die Liebesgeschichte zwischen ihr und Conrad. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, will sie überhaupt, dass wir als Zuschauer sagen, wir haben etwas daraus gelernt? Oder ist es einfach nur eine hopeless romantic Show? So, die Frage stelle ich mir ein bisschen.
Ich glaube zumindest, die Serie setzt ja mit diesem Paris-Ausflug dann noch, zumindest versucht sie noch eine andere Richtung zu gehen, zu sagen, okay, sie muss jetzt mal für sich also alleine sein und auch eigenständig Leute kennenlernen und vielleicht merken, okay, sie ist auch für sich selbst ganz interessant als Person, um da Freundschaften zu knüpfen, abseits von dem, was ihr in die Wiege gelegt wurde. Deshalb fand ich das eigentlich ganz clever, diese Paris-Storyline damit reinzubringen. Dann war ich aber auch am Ende so, okay, jetzt geht sie wieder zurück nach Cousins Beach. Ist das jetzt ein Rückschritt oder wie soll ich das lesen?
Ja, das habe ich Evelyn zwischendrin, als ich die dritte Staffel geguckt habe, die ganze Zeit geschrieben. Ich war so, die muss jetzt endlich nach Spanien. Die muss jetzt mal da raus.
Ja, und ich finde, dafür haben sie, also ich bin der Meinung, bei der dritten Staffel, sie haben das alles viel zu lange gezogen mit der Hochzeit und allem. Sie hätten wirklich, also wenn es wirklich um Belly geht und um ihre Entwicklung, hätten sie Paris viel länger machen können, beziehungsweise mehr Folgen zeigen können, mehr über ihr Leben dort auch. Es wird ja überhaupt gar nicht thematisiert, was sie für Hobbys hat, was sie gerne mag, also es geht ja eigentlich wirklich nur um sie und Conrad.
Wisst ihr, was sie beruflich mal werden will?
Nein.
Aber wir wissen es ganz genau bei Jeremiah und Conrad.
Ich weiß nur, dass sie irgendwie was Kunst studieren wollte, als sie nach Paris gegangen ist. Ist natürlich auch sehr vage, was das bedeutet.
Das ist jetzt
für
nicht Sportphysik?
Was?
War das keine Ahnung?
Ich glaube, sie hatte so verschiedene.
Ah, okay.
Ja.
Wegen Volleyball hat sie dann irgendwie ihre.
Ja.
Aber auch das wurde nicht wirklich. Also, das wird ja gar nicht gezeigt. In der dritten Staffel wird das ja überhaupt nicht gezeigt. Darum geht es ja überhaupt gar nicht.
Nee. Und das wäre so ein interessanter Moment gewesen, ne? Dass sie eine Verletzung hatte, offensichtlich irgendwann im Off, und dass sie nicht weiter spielen konnte und dass sie, ich weiß gar nicht, ist sie dann mit zum Trainerstamm gekommen? Oder mische ich das jetzt mit den Walter Boys zusammen, wo der Typ das...
Nee, du möchtest, du verwechselst
okay,
das.
Okay, ich habe auch kurz eben gerade gedacht, weil erst als du meintest, irgendwie wollte sie Kunst studieren. Und ich so, nee, ich glaube, das ist Wrong Paris.
Ja.
Das kann sein.
Was auch schon wieder ziemlich viele aussagen, dass wir anfangen, die Sachen alle so zusammenzukneten.
Aber das war für mich eigentlich auch schon immer so ein Stück weit im Titel angelegt, denn der Sommer, als ich schön wurde, ich habe es immer für mich versucht zu interpretieren, so der Sommer, als ich erwachsen wurde, als ich mich verändert habe. Aber es ist ja auch eigentlich recht oberflächlicher Titel, wenn man sagt, als ich schön wurde, als ich also begann oder auch für Jungs interessant wurde. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Charaktermerkmal, sondern eher eine sehr oberflächliche Betrachtung.
Ja. Nee, es hat mich immer so ein bisschen erinnert an diese 90s Romcoms, wo du dann irgendwie von der hässlichen Ente zum schönen Schwan diese Momente irgendwie, daran hat mich das immer so ein bisschen erinnert. Und dann haben sie es immer versucht, in der Serie so ein bisschen anders noch zu erzählen, ne? Aber es war trotzdem, es ist schon sehr oberflächlich. Und ich glaube leider, dass es in der Serie durch die dramaturgischen Entscheidungen, die getroffen worden sind, wie weit man dann halt irgendwie über Belly was erzählt und wie weit man tatsächlich sich dann auch dadurch nicht mit ihr identifizieren kann, weil, also es gibt für mich einen Grund, warum ich Taylor halt einfach sehr viel charmanter und interessanter finde, weil die hat eine Persönlichkeit.
Ja gut, man hat ihr einen Charakter gegeben.
Genau. Also die hat riesige Probleme.
Dann hat sie auch noch eine Mutter, mit der sich auseinandersetzen muss, dass die nicht so ist, wie eine Mutter vielleicht sein sollte. Ja.
Nee, und die hat ja auch richtig, also die hat ja auch tatsächlich total viel so Baggage irgendwie bekommen, ne, wo sie dann erstmal irgendwie drüber hinwegkommen muss, bevor sie dann irgendwie mit Steven zusammen sein kann. Und bei Belly, die flutscht immer nur so von so einer Geschichte in die nächste, dann kommt halt ein Benito, ja, okay, fein, warum nicht? Aber sie, eigentlich trifft sie auch keine wirklichen Entscheidungen, ne?
Ja, und man weiß nicht viel über das, was sie mag, was sie will. Mm-mm. So, das stimmt.
Ja,
schon,
sie will irgendwie nach Paris, aber als Jeremiah dann sagt, nee, er würde gern, dass sie da bleibt, bleibt sie halt auch da, ne?
Genau, genau. Ja.
Aber auch schon vorher, ne? Also sie will in der ersten Staffel, Jeremiah sagt zu ihr, ich bin da. Dann sagt sie, okay. Dann sagt Conrad irgendwann, nee, ich will dich. Dann sagt sie, okay.
Okay.
Also es ist schon sehr, also in der zweiten Staffel ist, glaube ich, so die einzige Staffel, wo man sie so ein bisschen kämpfen sieht. Also wo sie tatsächlich irgendwie um Jeremiah dann am Ende so kämpft. Ne?
Wo sie quasi sagt, sie entscheidet sich jetzt.
Ja, aber in der dritten Staffel entscheidet sie sich eigentlich auch wieder nicht. Weil ich würde selbst behaupten, dieses nach Paris fliegen ist eher auch sowas.
Ein Entkommen. Ach,
Scheiße, Flucht, ja, was mache ich jetzt? Und okay, ich muss hier erstmal raus. Und also sie entscheidet sich ja auch gar nicht unbedingt dann da zu bleiben, sondern es passiert auch so ein bisschen ihr, ne? Durch diese Freunde, die sie dann da findet. Ja, die sagen das dann einfach, du bleibst. Ja, okay, dann bleibe ich halt.
Ja.
Schon, das ist, also wenn wir tatsächlich schon mal weiterdenken in Richtung Film, ist es eigentlich das, was ich sehen möchte. Ich möchte sehen, wie Belly wirklich erwachsen wird.
Also da frage ich mich wirklich, ich freue mich natürlich sehr, dass der Film rauskommt. Also als ich das gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, ja, es ist noch nicht vorbei. Aber ich frage mich wirklich, was wird passieren? Was für eine Geschichte werden sie jetzt erzählen?
Ja.
Also was natürlich klar sein wird, so wie Jenny Han es dann auch schon in Interviews gesagt hat, ist, sie möchte natürlich das Ende zeigen, was die beiden verdienen. Sprich, es wird eine Hochzeit geben, ganz klar. Die Frage ist nur, was, also es muss ja einen Plot geben in dem Film, was wird passieren?
Es gibt auch total viele Kommentare, habe ich gesehen, wo die Leute geschrieben haben, leave him alone, ne? Wo gesagt wurde, bring jetzt Jeremiah nicht wieder rein.
Ja, also es wäre, also ich persönlich habe keine Lust, nochmal diese Dreiecksbeziehung mir anzuschauen. Darauf habe ich keine Lust.
Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Ich meine, wir haben ja jetzt Jeremiah schon mit Denise in Stellung gebracht, dass er da zumindest, sag ich mal, auch irgendwas kriegt, dass er nicht völlig abgeschrieben wird und glücklich sein darf. Und ich glaube, weil ja bei dem Buch auch teilweise ein bisschen kritisiert wird, beim dritten, dass es einfach zu schnell geht mit dieser gehetzten Love Story. Also ich glaube, wir dürfen darüber sprechen, was am Ende passiert, oder?
Ja, ja.
Ist das hier?
Nee, wir sind ganz klar nach der Serie vor dem Film gerade.
Okay. Und
keine Spoilerwarnung.
Wir fiebern ja darauf hin, dass sie jetzt endlich mit Conrad zusammenkommt, aber weil es halt im Buch so ein bisschen als gehetzt kritisiert wurde, dass es auf einmal passiert, so, sie hat gerade die Hochzeit zu Jeremiah abgebrochen, jetzt ist es schon sozusagen in der nächsten Hochzeit drin, haben wir durch diesen Film und auch den Abstand, der zwischen der dritten Staffel und dem Film liegt, auch so eine Chance, da eine Lücke reinzubringen, die wir vielleicht brauchen, um sie auch zu begreifen als Mensch, der sich weiterentwickelt und der jetzt noch eine weitere Zeit durchmacht, als wenn da nur einmal kurz eine Einblendung ist, weil sie nicht 3 Jahre später oder wie viele das immer sind, dass wir das auch so ein bisschen auf eine Metaebene heben für uns als Zuschauende.
Also ich hoffe es wirklich, weil mir ging es in der dritten Staffel auch so, dass es halt so eine pure Behauptung war, dass wir jetzt irgendwie, wie viele Jahre gesprungen sind? 4?
Im Buch waren es 2.
Ja. Aber es war halt auch so was, wo ich so dachte, okay, also auf mich wirken Belly und Jeremiah jetzt nicht so, als wären sie seit 4 Jahren zusammen. Also die waren so so oberflächlich einfach irgendwie miteinander geschrieben und auch gar nicht so auf so einer Ebene vertraut miteinander, dass man halt irgendwas bekommen hat, irgendwie im Sinne von, okay, die sind wirklich ein Paar. Das war für mich so eine Behauptung die ganze Zeit. Und das hat für mich dann einfach, also es hat für mich auch was dann eben mit ihrem Charakter am Ende gemacht, dass ich halt die ganze Zeit dachte, aber warum willst du denn überhaupt, also warum wollt ihr denn jetzt heiraten? Weil ich sehe gar nicht, was es genau ist, was euch wirklich aneinander bindet. Und dann kommen wir halt ganz schnell in dieses, was ich halt auf TikTok halt so schwierig finde, irgendwie dieses, über Küchenpsychologisieren, dass dann so jeder einzelne kleine Schritt irgendwie auseinandergenommen wurde, irgendwie so, und da hat sie dann das gesagt und da guckt sie ihn so an und da hat aber Jeremiah sie so angeguckt. Und das fand ich dann halt auch teilweise so, das sind wirklich Brotkrumen, die wir hier bekommen. Und daraus sollen wir uns dann aber eigentlich eine Geschichte irgendwie zusammenbauen. Fand ich irgendwie nicht so gut gelöst, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne, also das, was du meintest, Evelyn, ich hätte gerne mehr gesehen, wie sie tatsächlich auch erwachsen wird. Dazu hätte dann geführt, okay, dass sie länger in Paris ist. Wobei, glaube ich, die eine Paris-Folge, wo sie alleine ist, die schlecht bewerteste Folge auf IMDb ist.
Also nach der Folge war ich auch so, nee, was soll jetzt kommen, um das zu retten? Das war für mich wirklich, also die neunte Folge war, ich kann nicht in Worte fassen, wie schlecht das war.
Und was genau hat dich, aber was hat dich genau an der Folge gestört?
Es war einfach Zeitverschwendung. Es war eine Stunde, ist sie ihrem AirTag hinterhergerannt. Und ich verstehe, dass es eine Art Symbolik dahinter bestimmt ist. Aber wie kann man eine Folge so sehr verschwenden? Und vor allem, weil wir auch sagen, sie hat zu wenig Zeit in Paris verbracht. Warum hat man das nicht einfach in 20 Minuten reingepackt und in den letzten 40 Minuten hat man schon gesehen, wie sie eine Wohnung hat, wie sie mit ihren Freunden Sachen unternimmt, was weiß ich. Es war einfach für mich Zeitverschwendung, diese Folge.
Ich kann ja sagen, warum. Weil sie überdeutlich machen wollten, dass die Frau in dieser Folge zu viel Gepäck, zu viel Baggage hat. Und ich meine, diese ganze Social-Media-Geschichte dann am Ende, warum hat sie keine Tasche dabei? Naja, weil sie kein Baggage mehr hat. Sie ist jetzt frei. Hm. Und deshalb rennt sie die ganze Zeit ohne Handy und ohne Portemonnaie rum.
Also für mich ist die Folge einfach nur eine, darf man das sagen, eine Apple-Werbung? Eine AirTag-Werbung. Für mich war das zusammengefasst die Folge. Ja, aber ich verstehe, was man damit zeigen möchte.
Ich finde es aber spannend, dass du sie also auch so lang bezeichnest, die Folge, weil ich habe tatsächlich jedes Mal, wenn ich jetzt in der dritten Staffel eingeschaltet habe, gesehen, oh, die Folge ist wieder eine Stunde und 10 Minuten lang. Das ist also in Serienkreisen, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich ein Unding. Es ist ja fast Spielfilmlänge. Wenn man sonst bei solchen Art von Serien wahrscheinlich eher 45 bis 60 Minuten so maximal hat. Und dass du es da so empfunden hast, ist natürlich auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass man von der Serie auch schon so darauf eingeschworen ist, dass man diese Dreiecksbeziehung eigentlich sehen will, wo sich das hinentwickelt. Ich saß auch mal in der S-Bahn und da haben sich so zwei Mädels neben mir darüber unterhalten, ja, Conrad oder Jeremiah. Und so dachte ich, okay, darauf wird es einfach runtergebrochen. Ne?
Ja. Da kommen wir zu meinem Hot-Take. Mein Hot-Take, den ich auch bei uns im YouTube-Shorts aufgegriffen habe, ist ja, für mich hat dieses ganze Marketing und aber auch dieses Social-Media-Team versus Team die dritte Staffel komplett kaputt gemacht. Das war in der zweiten Staffel schon schwierig, aber in der dritten Staffel war das an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann das nicht mehr. Ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig, weil wie willst du, und ich finde, es gab eine Wechselwirkung. Und deshalb habe ich vorhin so populistisch behauptet, ist die Serie für Social Media inszeniert worden eigentlich.
Kannst du das für mich noch vielleicht kurz zusammenfassen? Weil ich habe tatsächlich mich entschieden, ich will das nicht auf den sozialen Medien verfolgen und habe mich deshalb von so Sachen, Kanälen ferngehalten, um das sozusagen auf meine Art zu konsumieren. Ja. Aber du sagst ja, was genau war da sozusagen die Herangehensweise der Werbung, um dich für Der Sommer, als ich schön wurde, zu interessieren?
Naja, also vor allen Dingen sind ja, also es ist einerseits im Marketing aufgegriffen worden, natürlich, dass du halt irgendwie die ganze Zeit dieses, bist du jetzt irgendwie Team Conrad oder bist du Team Jeremiah? Und dann ist es ja verlängert, also Jenny Hahn hat dazu ja auch irgendwie die ganze Zeit so vage Posts gemacht. Und dann ist es natürlich von jeder Brand aufgegriffen worden. Ich bin ja ein riesengroßer Formel-1-Fan. Jeder fucking Formel-1-Fahrer wurde gefragt, bist du Team Conrad oder Team Jeremiah? Die haben die Serie überhaupt nicht geguckt. Also ich meine, Oscar Piastri dann so, Team Conrad? Und alle so, ja, richtige Antwort. Und du so denkst, okay, Jennifer Lawrence wurde jetzt irgendwie gezeigt, dass sie gemeint hat, ich bin Team Jeremiah. Und alle nur so, was geht? Oh nein. Weißt du, und du denkst ja halt so, okay, was, als ob man daran ablesen könnte, was für eine Persönlichkeit der Mensch hat, der jetzt sagt, ich bin Team X. Und aber auch noch so, als wäre das so ein persönlich, also als wäre das so ein, also so ein Prüfpegel irgendwie, ne, für so verschiedene Sachen. Und das hat es für mich so absurd gemacht, weil ich mir so gedacht habe, Und mal abgesehen davon, wie viel Hass dann halt auch auf Schauspieler irgendwie, also gerade Gavin Casaleño hat, glaube ich, extrem viel abgekriegt. Ich glaube, der wurde irgendwann auch zum Worst Boyfriend of All Times irgendwie gewotet, wo du dir so denkst, boah, ey, da fehlt dann mir auch die Empathie für die Charaktere, weil ich mir so denke, der Junge hat sein Leben lang gehört, sein großer Bruder ist besser als er in allem. Dann verliebt er sich in das Mädchen, was ihm schon seit jung her präsentiert wird, als diejenige, mit der man, wenn man die hat, dann kann man quasi den Respekt von der Mama haben, so. Dann schafft er es, mit ihr zusammen zu sein, weil der große Bruder sich nicht entscheiden kann. Dann serviert sie ihn eiskalt ab und sagt zu ihm, oh sorry, der große Bruder will jetzt doch, deshalb kann ich jetzt doch nicht mehr. Dann überzeugt sie ihn Ewigkeiten, ein Jahr später und sagt, sorry, 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 ich will dich doch unbedingt haben. Dann lässt er sich darauf ein, um dann irgendwann zu realisieren, ja fucking scheiße, ich bin hier nur die ganze Zeit ein Platzhalter. Und dann, also wenn du das so nimmst, diese Geschichte, und dann hast du in Social Media auf einmal die Geschichte Worst Boyfriend of All Times, wo ich mir so denke, also sorry Leute, habt ihr die gleiche Serie gesehen wie ich? Weil ich habe richtig viel Mitleid mit dem. Ich finde, für ihn ist es eine richtig tragische Geschichte, wie er eigentlich, also ich freue mich so sehr für ihn, wenn er wirklich mit Denise am Ende dann zusammenkommt, weil das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er frei ist.
So. Ich verstehe total, was du meinst und alles, aber trotzdem finde ich auch, dass er nicht hundertprozentig ein Engel ist. Nee, also er hat ja auch
muss er
einiges.
Aber auch nicht sein.
Nein, muss er auch nicht, auf gar keinen Fall. Ich verstehe, ich habe auch Mitleid mit ihm gehabt, aber ich denke mir halt jedes Mal, die Serie geht um Belly und Conrad und also meiner Meinung nach ist Jeremiah kein Hauptcharakter, er ist eine Nebenfigur.
Ja. Absolut. Und deshalb ist es halt so interessant, dass du die ganze Zeit diese Geschichte erzählt bekommst von Team versus Team, weil es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja. Ja. Ich finde es super, dass du das rauslesen kannst, dass er halt einfach auch ein Mensch ist, für den man Empathie haben sollte. Ich glaube halt tatsächlich, die Serie tut ihm einfach diesen Gefallen, nicht ihn so als Menschen zu framen, sondern er wird uns dann halt als wehleidig gezeigt nach der Hochzeit, suhlt er sich in seinem Elend und so. Und das ist natürlich dann schwer, da diesen Schritt auch gerade, ich sage mal, vielleicht auch für jüngere Zuschauerinnen zu machen, zu sagen, ja, der verdient auch unser Mitleid.
Genau. Und das ist aber das ist doch total merkwürdig. Und das finde ich, ist genau diese Wechselwirkung, ne? Ja. Dass dann, so wie er in der ersten Staffel gezeichnet wurde, das ist für mich nicht der gleiche Mensch, wie er in der dritten Staffel gezeichnet wurde. Der ist in der ersten Staffel so sorgenfrei, aber auch so zugewandt und auch so, der ist ja derjenige, der ihr die ganze Zeit so eine Sicherheit auch gibt, ne?
Es ist ja ein Grund, warum er als ihr bester Freund vorgestellt wird.
Genau,
genau. Einfach so ein Typ, auf den man sich verlassen kann, mit dem man rumziehen kann. Ja.
Genau, also
Würdet ihr deswegen sagen, dass Belly ihn quasi in dem Sinne ein bisschen zerstört hat als Person?
Ich finde nicht Belly, sondern die Serie.
Die Serie.
Also ja, innerhalb von... Nein, ich glaube, das ist eine gegenseitige Zerstörung. Also ich meine, wie das dann ja auch von Taylor irgendwie gesagt wird, und ich meine, das ist natürlich dann auch was dann auf Social Media extrem auseinandergeworfen wurde mit irgendwie der Codependency zwischen den beiden, ne? Dass die Codependent, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Codependency, ja.
Sind irgendwie, also dass sie sich so sehr aufeinander verlassen, dass sie eigentlich gar nicht mehr ohne einander können. Ich glaube, das ist halt das gewesen, wie man dann halt irgendwie da rauskommen konnte, dramaturgisch. Weil wenn du ihn vorher so aufbaust als derjenige, der klar kommuniziert, was er will und dadurch auch eine Sicherheit vermittelt, dann musst du ihn ja irgendwo runterbrechen, damit du dieses ganze Versus wieder aufbauen kannst, damit du nämlich am Ende dieses okay, ich muss aber jetzt für Conrad mitfiebern, so. Und also dazu musst du ihn zerstören als Charakter.
Es gibt aktive Momente, richtig, die Serie einbringt, wie zum Beispiel dieses, er vergisst sie zu fragen mit der Wohnung oder mit seinem Job oder so, sozusagen sie einzubeziehen, wo man denkt, ja, wenn man eine Beziehung hat, dann macht man das doch automatisch.
Nein.
Und deswegen habe ich so ein bisschen auch immer den Eindruck gehabt, die Serie muss jetzt daran arbeiten, dass wir ihn nicht zu sehr mögen.
Genau.
Denn erinnert ihr euch noch an, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, alle Filme, die To All the Boys I've Loved Before Filme, da gab es ja im zweiten an diesen John Ambrose, der eingeführt wurde, und danach auf einmal haben alle gesagt, oh, der ist so sympathisch, eigentlich nicht, warum sollte sie mit Peter zusammen sein, wenn sie den haben kann?
Ja.
Und da die sich halt so ein bisschen selbst Knüppel zwischen die Beine geworfen und das wollten sie hier wahrscheinlich vermeiden, aber dann halt leider auf Kosten der Figur und das ist natürlich schade.
Ja, und ich finde halt, also wie gesagt, das hat für mich in der, also ich sage das als jemand, die halt Dramaturgie studiert hat, so wenn, also ich sehe das halt, wie das geschrieben ist, damit du genau das empfindest und damit du genau das dann, also und das meine ich mit Wechselwirkung, ne? Also du brauchst Social Media, um diese Serie so sehr zu hypen, dass sie halt irgendwie den besten Amazon-Start irgendwie hat und so weiter und so fort. Und dementsprechend musst du es so schreiben, dass diese Figur halt am Ende damit irgendwie vorgeführt wird, im Grunde genommen, ne? Also ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass, was war das irgendwie, dieser komische Clays irgendwie auf der Torte, ihm so wichtig ist. Also das ist so, das hat überhaupt nichts, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Charakter zu tun, den ich in der ersten Staffel kennengelernt habe.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
Und das meine ich auch damit, dass auch die zwei, die haben überhaupt keine Ebene miteinander zu kommunizieren. Und deshalb finde ich auch diese Beziehung, das ist so eine Behauptung am Anfang. Und gleichzeitig, und jetzt, Achtung, jetzt alle Bonrad-Fans da draußen, gleichzeitig hast du auf der anderen Seite eine absolute Übersymbolisierung auf der Conrad-Seite, wo durch diese ganzen Mr. Mint, das Infinity-Kettenzeichen, die ganze Zeit immer wieder durch bewusste visuelle Zeichen Conrad reingebracht werden kann. Das brauchst du auch wiederum dramaturgisch, um ihn die ganze Zeit da zu halten. Der muss irgendwie, der muss ja da sein und ihr immer weiter irgendwie so vor Augen geführt werden, damit dass sie und wir das ja nicht vergessen, dass da auf der anderen Seite jemand ist, mit dem sie zusammengehört. Und ich finde es halt, also erstens finde ich es dramaturgisch einfach ein bisschen clumsy. So, ich finde es halt, also man kann es schöner erzählen. Und gleichzeitig frage ich mich dann aber auch, also wenn ich als, und ich sage das als auch jemand irgendwie, der das auch gerade in diesem Alter in Beziehungen erfahren hat, wenn ich jemanden habe, der älter ist als ich und mir immer wieder erzählt, dass er ganz genau weiß, wie ich bin, dann glaube ich an diese Version von mir selbst. Und das macht Conrad die ganze Zeit. Er sagt, ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Du, das bist nicht du, Belly. Das sagt er die ganze Zeit. Und das erzählt aber nicht nur ihr, das erzählt er auch uns vor allen Dingen. Als Zuschauerinnen, die davor sitzen und sagen, oh, der kennt sie so gut. Das ist so krass, der kennt sie besser als sich selbst. Natürlich.
Laura's Hot Take, Conrad ist nur Gaslighting hier unterwegs.
Conrad ist der Villain.
Conrad ist der Protagonist und der Villain von der Geschichte. Nee, das will ich auch nicht sagen, weil ich glaube, dazu gibt es auch zu viele Texte da draußen wieder. Ich will damit sagen, ich hätte gerne eine Serie über eine selbstbewusste junge Frau, die am Ende da rausgeht und sagt, wisst ihr was, Leute? Keiner von beiden. Wir müssen hier alle erstmal klarkommen. Und ich brauche erstmal ein bisschen Zeit für mich selbst. Ich habe jetzt erstmal eine andere Beziehung, eine lange Beziehung, eine richtige Beziehung, nicht so eine Benito-Beziehung. Und dann, wenn ich so paar 30 bin, dann können wir noch mal reden. Das ist mein Take dazu.
Ich glaube, das wirst du bei The Summertime Pretty nicht mehr sehen.
Nein, natürlich nicht. Das frustriert mich.
Ich verstehe, was du sagst. Und ich will diese Entwicklung auch auf jeden Fall sehen, dass sie eine eigenständige Person wird. Aber die Serie hat jetzt halt 3 Staffeln auch uns darauf hinfiebern lassen, dass wir irgendwie ein Happy End wollen. Und ich glaube, dann wäre es noch, dann würde die Fanbase auch ausrasten, wenn da kein Happy End in Anführungszeichen
kommt. Stell dir das mal vor, was dann passieren würde. Der Film endet damit.
Am Hochzeitsaltar und sie sagt, nö.
Wisst ihr was? Das Ganze ist einfach nur ein riesen Gaslighting-Projekt von Susanna gewesen. Ich gehe jetzt.
Aber das kommt ja noch dazu. Wir haben ja noch diese Susanna-Briefe, die ja noch nicht vollends erklärt wurden, jetzt in der 3. Staffel, die ja auch sehr ein wichtiges Element sind, um die Jugendlichen da zu leiten in eine bestimmte Richtung.
Auch krass, oder? Dass immer diese Briefe einfach, dass sie noch weiter aus ihrem Grab heraus irgendwie weiter dirigiert. Finde ich gar nicht problematisch.
Und tote Matchmakerin, ja.
Ich habe es gerade vergessen, im Buch, liest man im Buch den Brief, den sie zu Belly geschrieben hat?
Mhm.
Da
das
ist der Brief,
glaube ich, das Ende des Buches, ja, genau.
Ja, ja. Hm. Weil super viele auch sagen, sie wissen nicht, was drinsteht und nicht so, hä, guck doch einfach im Buch, da steht's so.
Das verraten wir an dieser Stelle noch nicht, aber man kann sich ja irgendwie denken. Ich finde es aber, gibt es, also das würde mich jetzt mal interessieren, glaubt ihr, es gibt wirklich Leute, die Jeremiah-Stans sind und sagen, wir wollen eine andere Richtung? Gibt es das tatsächlich
ja,
in den sozialen Medien?
Auf jeden Fall,
weil
ja.
Ich habe nämlich gelesen, okay, sie haben irgendwelche Alternativszenen mit Jeremiah in Paris gedreht, um die Leute zu irre zu führen, wo ich dachte, wirklich, glaubt da jemand dran?
Nein, es ist tatsächlich so. Ich meine auch, dass Jenny Han das bestätigt hat, dass sie ihn extra in Paris haben wollte, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, dass sobald man Christopher Briney in Paris sieht, klar ist, okay, die sind Endgame.
Ja.
Und deswegen also ist er extra nach Paris geflogen.
Um zu deiner Frage zurückzukommen, Laura, ich fände es spannend, aber es wird auch nicht passieren, wenn sie zwar zusammenkommen, aber es muss nicht so eine klassische Beziehung, wir heiraten jetzt in Weiß sein, sondern dass sie vielleicht auf einer anderen Ebene sagen, wir sind ein Paar ohne den Ehering oder so.
Ja, als ob das in den USA passiert.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich überlege nur gerade sozusagen, was der gute Mittelweg wäre, um sowohl ein Liebes-Happy End als auch ein Happy End für sie als entwickelte Person zu bekommen.
Ja, wenn du es richtig chaotisch machen willst, dann machst du die ultimative Patchwork-Familie. Sie hat einen Rückfall mit Jeremiah, wird schwanger, aber sie kommt trotzdem mit Conrad zusammen und sie ziehen zusammen das Kind von Jeremiah und Belly groß.
Bitte nicht.
You heard it here first. Also ich meine, also wenn du schon Chaos machen willst, dann mach's doch richtig. Nein, aber ich meine, klar, am Ende des Tages, also sie brauchen natürlich irgendwie, um einen Film zu füllen, brauchen sie auf jeden Fall nochmal irgendeinen Schwenk. Also die werden sich auf jeden Fall nochmal trennen. Ich hoffe nicht wegen Jeremiah, weil ich glaube, dann habe ich echt keine Lust mehr.
Also was ich denke, was sie vielleicht machen könnten, ist, dass sie vielleicht sagt, sie will in Paris erstmal bleiben. Und sie führen erstmal eine Long Distance, genau, eine Fernbeziehung. Also das ist so das, was ich mir vorstellen kann, was deren Beziehung ein bisschen jetzt, dass sie halt noch nicht hundertprozentig dann ihr Happy End haben, sondern erst am Ende. Aber also ich frage mich wirklich, was werden sie jetzt erzählen?
Ich glaube tatsächlich, dass es einfach nur ein langer Epilog sein wird. Also ihr solltet da nicht zu viel erwarten von diesem Film, sondern es ist einfach so, wir kriegen jetzt noch das Happy End etwas später nachgeliefert. Ich wünsche mir eigentlich vor allem noch, dass es eine ordentliche Zusammenführung von Jeremiah und Conrad gibt, so als Bruderbeziehung, dass man nicht sagt, okay, sie hat die Beziehung zerstört und so ist es jetzt, sondern dass da vielleicht auch auf anderer Familienebene noch was passieren darf, dass sie jetzt beide glücklich sind und sich dann als Brüder auch wieder zusammenfinden. Ja,
fände ich auch schön.
Oder Susanne erwacht von den Toten.
Ja, das wäre auch cool. Sie erscheint als Geist.
Ja.
So eine es wird ein Halloween-Film, Leute.
Das wäre super.
Das wäre richtig geil. Das fände ich auch schön. Nee, was ich auch gut fände, wäre, weil Emily ist jetzt in Rom. Sie könnte ja jetzt mit dem Koch zusammenkommen. Der hängt doch auch irgendwo in Paris rum.
Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Ich finde, das ist ein guter Zusatz zu dieser Serie. Weil das ist noch abgefahren und noch extremer. Esther, hast du auch nicht geguckt, Emily?
Habe ich auch nicht geguckt, nee, ja, das war okay. Mir dann doch zu Amerikaner in Paris oberflächlich wurde. Nicht so meins.
Sehr wild, aber es gibt einen sehr gut aussehenden Koch dort drin in der Serie und ich finde schon, dass man die Idee zumindest im Writers Room mal andenken sollte. Mal gucken, was dann passiert. Ja. Naja, okay. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug Theorien zu diesem Film. Also ich glaube, das Einzige, was mir wichtig wäre, ist, wenn man nicht wieder, und ich meine, ich sage das so und ich weiß ganz genau, dass es trotzdem passieren wird, irgendwie, dass halt Social Media spielt einfach so eine wahnsinnig große Rolle irgendwie bei dieser ganzen Serie. Und bei Jenny Han grundsätzlich auch, ich meine, die Frau ist ja auch nonstop auf Social Media unterwegs.
Und ich würde sogar noch ausweiten auf Amazon Prime. Wir hatten da vor ein paar Wochen tatsächlich im Streamgestöber einen ganz spannenden Podcast, wenn ihr da mal reinhören wollt. Da haben wir uns mit dieser Strategie, die Amazon Prime seit kurzem fährt, auseinandergesetzt, dass die jetzt ganz viel YA-Literatur adaptieren. Also guckt euch Maxton Hall an, guckt euch die Culpa Mia-Filmreihe an. Das sind alles so sehr ähnliche Geschichten von Romantik, die da aufgemacht werden. Und die suchen, das hat tatsächlich auch die eine Amazon-Chefin offen zugegeben, sie suchen schon ihre Hypes ganz, ganz früh, was in TikTok groß wird, um da schon drauf aufzuspringen, was sie verfilmen wollen. Und dann ist es natürlich logisch, dass es auch in den sozialen Medien fortsetzen müssen, um dann sozusagen ihre Zielgruppe zu finden und zu dieser Serie zu bringen. Mhm. Also das ist schon alles auch miteinander verwoben.
Ja. Ja. Absolut. Und ich verstehe es auf der anderen Seite natürlich auch, weil das natürlich, es ist halt einfach eine Zielgruppe, die ja auch bereit dafür ist, Geld auszugeben, ne? Also das ist auf jeden Fall auch, und es ist eine Zielgruppe, die ja auch irgendwie so ein bisschen übersehen worden ist, irgendwie über die letzten Jahrzehnte. Deshalb kann ich das total nachvollziehen, dass man da gleichzeitig irgendwie drauf geht, und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, ja, wie gesagt, also mir blutet das Herz halt einfach irgendwie da dramaturgisch dann ganz oft, weil ich so denke, okay, das ist halt, es ist ja auch was in der Politik immer mehr passiert, ne? Dass halt Reden dafür gemacht werden, dass du halt weißt, wie du am Ende das 15 Sekunden Hot Take Reel irgendwie auf Instagram und TikTok stellen kannst. Und ich mir dann einfach so Gedanken über die Menschheit mache und denke, ach Leute, können wir nicht alle einfach mal ein bisschen chillen und wieder zurückgehen.
Social Media da rauslassen, ja.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Und, ja, verstehe ich. Aber ich glaube, dass du das bei Jenny Hahn und bei der Serie...
Der Zug ist abgefahren
bei der Serie.
5:21 Uhr.
Ja, so eine Erwartung oder so eine Haltung darfst du bei dieser Serie gar nicht haben.
Ja.
Das hatte ich dir ja, glaube ich, auch schon mal geschrieben gehabt.
Ja, ich weiß. Ich hab auch immer, das ist auch der Grund, warum Evelyn hier ist. Ich habe immer wieder verzweifelt ihr geschrieben und habe gesagt, ich verstehe das nicht. Warum passiert das?
Und ich war so, jedes Mal so, schraub einfach deine Erwartungen runter.
Und es funktioniert ja auch anscheinend. Also wenn man sich die ganzen Zahlen anguckt, die Amazon dann Ende der Woche immer veröffentlicht, wir kriegen da so eine Pressemail und da steht dann immer drin, ja, der Sommer als Schön wurde wieder auf Platz 1 bei den Serien bei Amazon, selbst so neue Sachen wie jetzt hier das The Boys Spin-off Gen V ist da nicht rangekommen. Ja. Also das ist einfach eine Sparte, die ist jetzt neu entdeckt worden, und da wissen auch Leute, was sie halt wollen, wenn sie da reingehen. Ne? Sie wollen diese Romantik, die wollen jetzt wahrscheinlich keine Emanzipationsgeschichten,
genau.
Denen die Männer zurückgelassen werden.
Sie wollen Conrad sehen.
Naja, gut, okay. Dann jetzt an euch da draußen, alle, die den Podcast bis jetzt gehört haben, was ist denn eure Meinung? Habt ihr das ganze Team-Ding mitgemacht? Seid ihr auch irgendein Team? Seid ihr Team Taylor, so wie ich? Oder seid ihr auch Team Conrad oder Team Jeremiah, so wie Jennifer Lawrence, wie wir jetzt gelernt haben? Würde mich sehr interessieren, auf jeden Fall. Schreibt es mal in die Kommentare und vergesst nicht, in Streamgestöber mal reinzuhören. Und vergesst nicht, Evelyn auf Instagram und TikTok zu folgen. Und dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch beiden. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Vielen Dank. Es war eine sehr sommerliche Stunde hier mit euch.
Ja. Sehr schön. Alles klar.
Vielleicht kommen wir ja mal wieder zusammen, wenn der Film in 2 Jahren rauskommt.
Watch Party!
Ja. Auf jeden Fall. Denken wir mal an. Dann vielen Dank an euch und euch da draußen auch einen schönen Tag noch. Bye! Dieser Podcast wurde präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. In der heutigen Episode waren die Hosts Laura Samide, Esther Stroh und Evelyn Horwitz. Regie: Adrian Martin. Produktion: Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.